RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Es sei ihm unmöglich, sein Mandat zu verlängern. Das war wohl die Mitteilung von Altkanzler Gerhard Schröder an den russischen Rosneft-Konzern. Das wiederum hat Rosneft gestern mitgeteilt. Details oder Gründe wurden dazu nicht genannt. Fakt ist aber, Schröder stand und steht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine massiv in der Kritik. Er, der langjährige Freund des russischen Präsidenten Putin, der sich nicht distanziert von diesem. Er, der seit 17 Jahren auf der Gehaltsliste russischer Energieunternehmen steht und weiter finanziell profitiert. Er, von dem als ehemaligen Bundeskanzler Deutschlands etwas anderes erwartet wurde. Jetzt also der Rückzug aus dem Gremium des russischen Ölkonzerns Rosneft. Dazu habe ich Fragen und die will ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke besprechen. Guten Morgen, Herr von Lucke.
Guten Morgen, Frau Wiener.
Herr von Lucke, Regierungssprecher Hebestreit reagierte gestern überrascht auf Schröders Schritt. Sind Sie es auch?
Ja, in gewisser Weise kann man das sein. Dass die Bundesregierung es ist, wundert mich auch nicht, denn Kontakt zwischen Olaf Scholz und Schröder gibt es meinem Eindruck nach schon lange nicht mehr. Man kann es aber tatsächlich sein, weil Schröder sich ja bis zuletzt verwahrt hat gegen eine Einschränkung seiner Tätigkeiten für Putin. Der einzige Grund, und das drängt sich förmlich auf, ist die Tatsache, dass die EU angedroht hat, Schröder auf die EU-Sanktionsliste zu setzen. Allerdings, Sie haben es bereits angekündigt, wäre dann natürlich konsequenterweise die Aufgabe sämtlicher Posten für Gazprom und andere notwendig gewesen. So wird diese Drohung weiter über Schröder hängen.
Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Den Rückzug aus dem Rosneft-Konzern könnte man nicht als Statement lesen, sondern ist wirklich einfach nur dem zu großen Druck geschuldet?
Das möchte ich annehmen. Sie haben es ja wunderbar vorgelesen oder dargestellt. Er könne sein Mandat nicht verlängern. Das ist der O-Ton Schröder gewesen, ohne jede Begründung. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Schröder, der übrigens, Sie haben es auch da, glaube ich, angekündigt, dass der ja mit seinem engsten Mitarbeiter, dem Stasi-Mitarbeiter Warnig, den Job bei Rosneft aufgegeben hat, aber ohne die anderen Posten aufzugeben, enthält sich weiter jeder Argumentation. Das heißt, er bringt keinerlei Distanz zu Putin zum Ausdruck. Und diese, Eigenwilligkeit von Schröder ist völlig typisch für ihn. Denken wir an seine Abschiedsmusik I Do It My Way. Schröder hat immer ganz klar gesagt, ich will gar kein Altkanzler sein, ich bin jetzt Privatmann, ich verdiene Geld. Und so artikuliert er sich, beziehungsweise artikuliert er sich auch nicht, sondern legt den einen Job nieder, um die anderen weiterzumachen.
Ist also nicht zu erwarten, dass er aus den anderen, also aus den Pipeline-Projekten aussteigt?
Man hat keinerlei Anlass, das anzunehmen, denn wenn Schröder noch einmal, man muss es ausdrücklich sagen, noch einmal eine Chance gehabt hätte, Konsequenzen zu ziehen aus seiner viel zu engen Beziehung zu Putin, man kann es auch böse sagen, dass er sich von Putin hat aushalten und von ihm als nützlicher Idiot hat halten lassen, weil Schröder war natürlich ein wunderbarer Türöffner, ein ehemaliger Kanzler im Dienste eines russischen Diktators. Er hätte diverse Möglichkeiten gehabt, auszusteigen. 2014, nach der Annexion der Krim, nichts ist von Schröder passiert. Jetzt wäre vielleicht die letzte Option gewesen, aber auch hier keine Äußerung. Nein, man hat den Eindruck, die Devise des Kanzlers, I do it my way und ihr könnt mir alle gestohlen bleiben, die hält er durch.
So ganz einsichtig sieht Folgendes ja auch nicht aus. Schröder will den Entzug seiner Altkanzlerprivilegien, die der Bundestag ja beschlossen hat, juristisch prüfen lassen. Kann er die denn zurückbekommen?
Ja, und das ist der eigentliche fast Aberwitz. Man hätte ja verstehen können, wenn Schröder jetzt gesagt hätte, gut, streicht es mir. Dass er aber auch da juristisch vorgeht gegen eine Entscheidung, in der es ja übrigens nur so ist, dass das Büro und seine ihm zugewiesenen Angestellten ruhend gestellt ist. Das ist die Entscheidung, weil man sagt, er dient nicht mehr Deutschland. Er ist nicht mehr im Dienste Deutschlands tätig. Dass er das jetzt sogar angreift, obwohl er von Anfang an gesagt hat, er hat es oftmals sogar in Diskussionen abgelehnt, ich will gar nicht Altkanzler sein, nennen Sie mich nicht notwendigerweise Altkanzler, und damit eigentlich schon zum Ausdruck brachte, ich mache jetzt meinen eigenen Stiefel. Wie er mal so schön sagte, ich will die ganze Grütze auf dem Teller haben, ich will jetzt selber verdienen. Wenn er jetzt sogar noch reklamiert, ich will weiter mein Büro behaben, dann ist das natürlich auch Ausdruck einer völlig fehlenden Einsicht, dass letztlich, und das ist das Fatale, dass ein Amt des Kanzlers, das nicht endet mit der Tatsache seiner 4 Jahre beziehungsweise dem Ende der Amtszeit, dass diese Tatsache von ihm schmählich gering geschätzt wurde. Er hat sich nie begriffen als jemand, der weiter repräsentativ im Staate als der Kanzler, als Altkanzler tätig sein muss. Dass er das bis heute ablehnt, das ist besonders bemerkenswert, denn er hätte es stillschweigend kassieren können. Genug Geld, das wissen wir alle, verdient er über Putin sowieso.
In der SPD läuft ja gegen Schröder auch ein Parteiordnungsverfahren mit dem Ziel, ihn aus der Partei auszuschließen. Eben wegen seiner bisher ausgeübten Tätigkeiten in russischen Staatskonzernen. Könnte sein Rückzug aus Rosneft jetzt daran was ändern?
Das glaube ich in der Tat eben auch nicht, weil grundsätzlich ja eben tatsächlich nur eine überzeugende Darstellung und auch die völlige Beendigung seiner Tätigkeiten für Putin überzeugend und glaubwürdig gewesen wäre. Nein, im Gegenteil. Wenn die EU-Sanktionsliste tatsächlich zustande kommt, das ist ja noch nicht ausgemacht, weil dafür sämtliche Staaten zustimmen müssen. Und Olaf Scholz hat bereits signalisiert, dass er da nicht einverstanden ist. Also es könnte sein, dass Deutschland sein Veto einlegt. Aber generell bereits die Ankündigung, dass ein deutscher Kanzler auf der EU-Sanktionsliste steht, ist natürlich genau das, was gewissermaßen die Grundvoraussetzung für ein Ausschlussverfahren aus einer Partei ist, nämlich, dass er parteischädigend tätig wird. Das ist ein so starkes Signal. Die EU sanktioniert einen deutschen Bundeskanzler. Darüber kann er eigentlich auch nur hinwegkommen, indem er sich gänzlich distanziert. Und indem er das nicht tut, sehe ich nicht, dass die Gründe, die dafür sprechen, ihn aus der SPD auszuschließen, dass sie damit behoben sind.
Die Causa Schröder hat jetzt auch eine grundsätzliche Reform angestoßen, was ehemalige Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler nach ihrer Amtszeit, was ihnen zusteht. Künftig soll das nicht mehr statusbezogen sein, sondern sich an den fortwirkenden Verpflichtungen aus dem Amt, an dem Amt orientieren. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Haushälter, die Zuständigen haben das gesagt. Was heißt denn das genau, die fortwirkenden Verpflichtungen aus dem Amt?
Naja, das heißt eben, dass der reine Status, und der wäre eben Altkanzler, gewesener Kanzler, einmal Kanzler der Republik gewesen sein, zu sein, alleine nicht reicht. Und das ist natürlich völlig richtig. Wir erleben ja im Falle Schröders, dass er mit dem Kanzleramt ganz andere, beziehungsweise dem Ex-Kanzleramt ganz andere Tätigkeiten verbunden hat und getätigt hat. Man kann es sogar noch drastischer formulieren. Er hat die Altkanzlerschaft instrumentalisiert. Er hat sein Büro genutzt, um im Dienste Wladimir Putins als dessen edelster Angestellter, als dessen edelster Skype gewissermaßen Türen zu öffnen. Das war ja letztlich der Job von Schröder, den er getätigt hat. Und jetzt ist der Befund ganz klar und völlig zu Recht, und eigentlich kommt er übrigens 15 Jahre zu spät. Er sagt nämlich, dass nur der Kanzler, der sich wirklich als Altkanzler begreift, der im Sinne der Verpflichtungen dieses Amtes weiter für Deutschland repräsentativ tätig ist, dass er nur dieser einen Anspruch auf eine fortlaufende Unterstützung qua Büro und Angestellte hat. Ein anderer ist nicht des bloßen Status halber dazu berechtigt, und deswegen muss natürlich Schröder diese Ausstattung gestrichen werden. Und ich glaube sogar, dass selbst wenn er jetzt Anstalten machen würde, seine Jobs für Putin niederzulegen, der Zweifel daran, dass er jemals wieder als Repräsentant der Bundesrepublik tätig werden könnte, so groß ist, dass er auch dieses Büro nicht wieder erhalten würde.
So, die Einschätzung von Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank, Herr von Lucke.
Danke Ihnen, Frau Wiener.
Das kleine Dorf Kutusivka ist von russischer Besatzung befreit. Doch die Kämpfe zwischen russischer und ukrainischer Armee sind weiter bedrohlich nahe. Nadjezda bleibt deswegen lieber noch in dem dunklen großen Keller des Kindergartens, in dem sich die 77-Jährige trotz der muffigen Feuchtigkeit sicherer fühlt als zu Hause. Ich wohne im vierten Stock. Jetzt sind noch die vier Katzen dort. Die Besatzer haben dort gewohnt und so wurde dort nicht beschossen. Dann sind andere gekommen und dann wieder andere. Dann stellte sich heraus, dass es unsere Panzerfahrer waren. Unsere. Gemeinsam mit mehr als 20 vorwiegend alten Menschen und einem kleinen Jungen harrt sie hier unten aus. Obwohl ein selbstgebauter kleiner Ofen die stickige Luft beheizt, trägt sie zwei Jacken übereinander. Ein Vogel singt aus der Dunkelheit und plötzlich kommt Leben in die Gruppe. Der Vogelkäfig steht nahe einem Kindertisch mit Mahlsachen, angeschafft für die rund 40 Kinder, die während der Besatzung hier noch mit eingesperrt waren, erzählt Ludmilla auf der Kellertreppe. Der Beschuss war so stark, dass wir uns die ganze Zeit versteckt haben. 7 Menschen sind ums Leben gekommen, einige durch Explosionen, andere durch Splitter von Artillerie. Sie wurden im Wald beerdigt, weil die Besatzer den Friedhof vermint haben, auch mit Sprengfallen. Traurig ist dafür gar kein Ausdruck. Die Besatzer kamen in einer Nacht Anfang März. Sie verhängten eine lange Sperrstunde und abends musste man im Keller sitzen, ergänzt Ludmilas Mann Nikolai Dmitrievich. Sie haben uns auch gezwungen, weiße Bänder um den Arm zu tragen. Jeder aus dem Dorf brachte in die Keller, was an Essen und Medikamenten vorrätig war. Doch es reichte reichte hinten und vorne nicht. Die Besatzer haben überall hier gewohnt. So beschreibt Konstantin die Besatzung des Dorfs. Massenhinrichtungen und sexualisierte Gewalt habe es nicht gegeben, meint der etwa 40-Jährige, während er durch die zerbombten Ruinen geht, die einmal Kutusivka waren. Auch im örtlichen Kulturzentrum hat die russische Armee ein wüstes Chaos hinterlassen. Zerstörte Inneneinrichtungen, Patronenhülsen, Essensreste, russische Propagandaabzeichen, leere Flaschen. Im Hof steht nun ein ukrainischer Soldat. Die Menschen von hier umarmen und küssen uns immer noch, wenn sie uns sehen. Es ist schwer, das zu erzählen. Die Besatzer hätten alles geraubt, was nicht nied- und nagelfest gewesen sei, fährt er fort. Handys, Geld, Auto, Kleidung, Besteck, Computer, Fernseher, ja sogar Traktoren. In Kutusivka waren russische OMON-Spezialeinheiten, Tschetschenen und Angehörige der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk aus der Ostukraine. Das erzählen Bewohner und ukrainisches Militär. Die Besatzer seien am Ende feige geflohen, teils in Zivilkleidung, so der ukrainische Soldat. Rund 100 Meter weiter liegt ein toter russischer Soldat im Gras, gekrümmt in Uniform, und Fliegen umschwirren seinen Kopf. Zurück zur 77-jährigen Nadjezda im dunklen Keller des Kindergartens. Warum wollen uns die Russen töten, fragt sie sich immer wieder. Meine Kinder, meine Enkel, meine Urenkel wohnen alle in Russland. Sollen sie jetzt meine Feinde sein? Und was für eine Art von Feind bin ich denn jetzt? Wie konnte das alles nur so kommen? Hätten sie das nicht friedlich lösen können?
Alle Kämpfer hätten sich ergeben, hieß es vom russischen Verteidigungsministerium. Rund 2.500 ukrainische Soldaten seien in russische Gefangenschaft gekommen. Der Kommandeur des Azov-Regiments, dessen Kämpfer seit mehreren Wochen in dem Industriekomplex ausharrten, soll in einem speziell gepanzerten Fahrzeug an einen unbekannten Ort gebracht worden sein. Demnach sei die Hafenstadt Mariupol nun komplett unter russischer Kontrolle. Die Azov-Kämpfer hatten immer wieder um Hilfe von den ukrainischen Streitkräften gebeten, aber ohne Erfolg. Bis zuletzt sprach die Ukraine auch von einer Rettungsoperation statt einer Kapitulation und stellte einen baldigen Gefangenenaustausch mit Russland in Aussicht. Aus Russland selbst sind dazu widersprüchliche Aussagen zu hören. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat unterdessen einen Fonds ins Gespräch gebracht, über den Länder entschädigt werden sollen, die von Russland angegriffen würden. Selenskyj sprach dabei in seiner nächtlichen Videoansprache von einem multilateralen Abkommen. Er hat vorgeschlagen, russisches Kapital und Eigentum im Ausland einzufrieren oder zu beschlagnahmen und das Geld dann in einen Fonds zu geben. Die Kriegsschäden in der Ukraine gehen Schätzungen zufolge schon jetzt in die hunderte Milliarden Euro.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.